Achtung, bevor es losgeht, hier eine Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Depressionen und Suizid. Bitte hör nur weiter, wenn du dich in der Lage dazu fühlst. Hol dir Unterstützung, falls du sie benötigst. In den Shownotes findest du Kontakte, wo du Hilfe findest. Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um ein Thema, das im Grunde jeden von uns betreffen könnte, nämlich um Depressionen. Ist auf jeden Fall sehr weit verbreitet und immer noch leider ein Tabuthema. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Ronja von Rönne. Sie ist Moderatorin, Journalistin und Bestsellerautorin. Und sie leidet seit vielen Jahren unter einer Depression und teilweise war sie schon so schwer betroffen, dass sie in psychiatrischen Kliniken untergebracht war. Heute spricht sie offen über dieses Thema. Sie erzählt uns, wie es ihr geht und was ihr geholfen hat. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freue ich mich auch. Grüß dich.
Du bist eine Frau, die lacht, die ist witzig. Deine Mimik ist lebendig.
Ach.
Ist die Depression weg?
Nein. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Masking, was man vielleicht selbst gar nicht mehr mitkriegt, einfach um fähig zu bleiben. Und ich kann auch nicht ständig dann nur in der Ecke rumhängen. Außerdem habe ich so eine Art von saisonaler Depression, also die kommt und geht und ist nicht immer irgendwie so auf einem Level. Und im Moment, bis auf dass ich unausgeschlafen bin, geht es mir eigentlich ganz okay.
Mhm. Man hört immer wieder, dass Menschen depressiv sind und wenn man ihnen begegnet, dann sind sie alle ganz anders. Ja. Sehe ich auch in meiner Sprechstunde. Manche sind so gar nicht so schwingungsfähig und ich komme gar nicht so an sie ran. Und andere wirken vielleicht sogar ein bisschen provozierend oder aggressiv. Also so richtig einheitlich wirkt das nicht auf mich. Ist das so? Sind Depressionen nicht gleich Depressionen?
Depression ist eine Volkskrankheit mit vielen Gesichtern, würde ich sagen. Kann auch die unterschiedlichsten Ursachen haben. Es kann eine kausale Depression sein. Also vielleicht ist was Schlimmes passiert, Liebeskummer. Mhm. Bei Liebeskummer auch immer so verharmlosend klingt. Das kann ja durchaus traumatisch sein. Verlust einer Person, die man geliebt hat, im weitesten Sinne. Oder ist es was, das ist bei mir leider so ein bisschen so, dass es eine genetische Prädisposition gibt. Und wie sich dann das Ganze äußert, bei mir ist es dann auch noch gerne noch ein bisschen ADHS-Sprinkles drauf, wie sich das Ganze äußert, ist so unterschiedlich wie der Mensch, der sie hat, würde ich auf jeden Fall denken, ja.
Du sagst genetisch, das heißt, jemand in deiner Familie hatte das auch und das hast du quasi vielleicht auch geerbt.
Ja, genau.
Aber das muss nicht passieren, aber das merkt man dann im Laufe des Lebens.
Genau, es ist nur eine Auffälligkeit. Es ist jetzt nichts, was auf dem Genom fest eingraviert ist.
Du bist eine unheimlich kluge, intelligente Frau. Dankeschön. Und mit sehr viel Tiefgang. Du schreibst faszinierende Bücher, du bist im Fernsehen und machst Tiefsinn, obwohl das ja so ein oberflächliches Medium ist. Hat Depression auch was so mit so Melancholie und Erkenntnis über das Leben zu tun oder kann das auch jeden nicht so intellektuellen Typen treffen?
Ich sehe es einfach als eine Art von Behinderung, die jeden treffen kann. Und Leute, die sagen, man muss sehr klug sein, um Depressionen zu haben, haben dann wahrscheinlich keine, denn das ist kein besonders kluges Statement. Ich glaube, das kann absolut jeden treffen und man sollte da keine intellektuellen Gatekeeping betreiben. Vielleicht ist es ein bisschen so, dass die Leute, die sich künstlerisch in irgendeiner Form ausdrücken, besser das Ganze in Worte kleiden können und deswegen vielleicht sich eher dazu äußern. Vielleicht ist es auch einfacher für Menschen aus der Medienbranche, wie ich jetzt zum Beispiel, zu Depressionen zu stehen, als für den Leiter eines mittelständigen Schwermetallbetriebes oder sowas. Also es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Szene an. Aber Melancholie ist ja eher eine süße Traurigkeit, so ein Longing, etwas fast schon Literarisches. Depression ist einfach nur nicht schlafen können oder nur schlafen, nicht essen können, sich über nichts mehr freuen können, wahnsinnige Hoffnungslosigkeit. Bei mir auch noch viele so Entzündungen. Ich kriege dann immer irgendwelche Entzündungen so im Mund und sowas, weiß auch nicht. Immunsystem geht generell dann immer runter. Es ist ja auch ganz viel Physiologie dabei. Also manche Menschen haben auch viele Schmerzen. Rückenschmerzen sind, glaube ich, auch weit verbreitet.
In der Kindheit, sagt man, sind viele psychische Störungen begründet. Jetzt ist das eine psychiatrische Störung, aber würdest du sagen, das könnte auch eine Rolle spielen? Hast du vielleicht Erinnerungen in der Kindheit, die da beitragen?
Ich habe kein klares traumatisches Ereignis, was das alles erklären würde.
Also keine Erziehungsdefizite. Wenn man Eltern ist, hat man ja immer das Gefühl, man ist schuld an allem, ne? Wenn man auch Kinder hat.
Sind sie auch an allem.
Sagt man immer, die und die Macke habe ich von meinen Eltern
ungefragt in diese Welt geworfen und seitdem geht's bergab. nee, eigentlich nicht. Meine Eltern waren stets bemüht. Manchmal lohnt sich das dann aber irgendwie nicht oder es reicht nicht aus. Ich kann es nicht festmachen an einer bestimmten Sache. Mhm. Vielleicht ist es ja auch einfach multikausal.
Ich habe mal eine statistische Zahl gelesen, dass es 70% der Menschen betrifft, dass man depressiv ist oder mal eine depressive Episode
die
hat.
Die Zahl habe ich auch im Kopf. Mhm. Und ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die haben eine Resilienz. Mein Vater zum Beispiel einfach gar nicht dazu neigt. Die können dann trotzdem sehr leiden oder sehr traurig sein, aber das versteift sich sehr nicht zu einer Depression. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich über das Ganze spreche, im Gegensatz zu dir bin ich keine Ärztin, ich kann wirklich immer nur aus persönlichen Erfahrungen reden.
Das ist ja auch das, was uns alle interessiert, weil das ist auch sehr mutig und sehr stark, über sowas Persönliches zu sprechen. Das traut sich nicht jeder, aber ich glaube, dass es sehr vielen sehr hilft.
Ja, das ist auch wirklich das, was ich erlebe, wenn ich irgendwie über sowas schreibe oder spreche. Dass ich auf Instagram oder so wirklich ganz viele nette Nachrichten bekomme von Leuten, die vielleicht dann selber dazu sowas stehen können oder so, ja.
Ja, und auch weil es in der Tabu-Ecke immer noch sitzt, diese Diagnose, ne?
Es wird besser, langsam, aber...
Aber dank solcher Leute wie dir, die dann dafür arbeiten und zeigen, was es bedeutet, diese Krankheit, und dass es eine Krankheit ist und eben nicht irgendeine Macke oder eine Verweichlichung. Es gibt ja auch dieses Vorurteil, das ist eine Zivilisationskrankheit, uns geht's zu gut, wir können uns Depressionen leisten.
Das mag ja auch sein, das ändert nur trotzdem nichts daran, dass ich sie habe.
Ja.
Also ist mir eigentlich ein bisschen egal. Natürlich kann man sagen, im Südsudan hungern Menschen, warum bist du depressiv? Es löst nur das Problem nicht. Ich bin es halt trotzdem. Und ich brauche trotzdem deswegen Hilfsangebote und ich brauche trotzdem deswegen Therapie oder medikamentöse Einstellungen.
Du hast eine Fernsehsendung und sprichst über Glück.
Ja.
Was ist Glück für dich?
Die Abwesenheit von Unglück wahrscheinlich als erster Stelle. Gute Mitmenschen um mich herum. Und vor allem keine Depression.
Mhm.
Die gleiche Situation kann sich sehr anders anfühlen, wenn ich in einer depressiven Phase stecke, als wenn es mir gut geht. Also ich kann auch an einem schönen Strand mit einem Pina Colada in der Hand sitzen und weinen.
Mhm.
Und die ganze Situation sieht dann vielleicht schon 3 Wochen später ganz anders aus.
Mhm.
Es ist wirklich ein nerviges Geschäft, das Ganze. Es muss auch einfach mal sagen, Depression wird oft so ein bisschen schön dargestellt als irgendwie das Hadern des Künstlers. Es ist einfach saunervig. Es ist auch nicht originell. Die Gedankenschleifen, die ich habe, sind ja irgendwie immer die gleichen. Es ist, kommt nicht viel dazu. Es ist immer irgendwie das Hadern mit sich, das Nicht-Weiter-Wissen, das Frustriertsein, dass so wenig geht. Und das ist irgendwie immer das Gleiche. Also es ist wirklich keine besonders interessante Krankheit eigentlich.
Das bremst dich ja auch aus. Du hast Schaffenskraft und dann musst du plötzlich in die Klinik.
Es knockt einen komplett aus. Es raubt einem Lebenszeit.
Mhm.
Ich versuche dann immer in der Zeit, wo ich gesund bin, möglichst viel Leben reinzuquetschen, möglichst alle meine Freunde zu treffen, möglichst viel zu machen, weil dieses Drohende der nächsten Episode ist halt immer da.
Du hast gesagt, so Gedankenschleifen, was denkt man dann so in so einer Phase? Oder du?
Wieso ist es schon wieder so weit? Warum kann ich nicht funktionieren? Wieso geht's nicht? Was soll ich tun? Bin ich eine Belastung für mein Umfeld?
Mhm.
Ist man auch, muss man mal sagen, ist man auch. Aber vielleicht hat man ein Umfeld, was einen trotzdem liebt. Und was manchmal selbst belastet ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber es sind eigentlich immer die gleichen sinnlosen Gedanken, die auch jetzt nirgendwo krass hinführen.
Du sprichst schön von Gesundheit, die du dazwischen hast, immerhin. Also das heißt, es ist nicht nur ein chronischer Zustand, sondern du hast
zum Glück,
einen Wechsel.
Ja.
Wie kündigt sich so eine depressive Phase dann an? Was passiert mit deinem Körper oder deiner Seele in dem Moment?
Sehr unterschiedlich. Manchmal fängt es an, dass ich wahnsinnig müde auf einmal bin, so Fatigue habe und nicht mehr richtig hochkomme oder mich nicht konzentrieren kann. Ich habe auch ganz oft so Gedächtnisstörungen, also dass ich mich nicht mehr an Sachen erinnere und fahrig bin. Dann so Entzündungen, kommt dann auch ganz schlecht und meine Haut wird schlechter. Dann kann es ziemlich schnell so innerhalb von 1-2 Tagen kippen.
Mhm. Thema Depression in dieser Gesellschaft, vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, so als gesellschaftsbeobachtende Journalistin in dem Fall.
Die Depression wird eine Volkskrankheit bleiben. Wir müssen sie ernst nehmen und vor allem haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag, uns anders auszurichten.
Sag mal, du hast über Symptome schon gesprochen, so mit Schlaf und Fatigue und sowas. Kannst du noch mehr erklären, welche Symptome jetzt dich betreffen, wenn du in einer Depression steckst? Also woran kann man das bei dir erkennen oder erkennst du es bei dir selber?
Ich werde sehr, sehr einsilbig. Ich verlasse das Haus nicht mehr. Ich spreche eigentlich gar nicht. Manchmal weine ich viel, wenn ich sehr erschöpft bin, weil ich nicht schlafen kann oder ich schlafe einfach nur. Es ist auch sehr unterschiedlich. Ich hatte schon eine sehr schwere Phase und vor kurzem hatte ich eine leichtere Phase, was dann trotzdem nicht schön ist, sondern da ist man einfach ich kriege dann das Nötigste hin, aber Spaß macht's alles nicht so richtig. Mhm. Kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Im Moment krabbel ich so ein bisschen aus so einer leichten Phase raus, aber ich merke selbst, dass ich noch etwas fahrig bin, etwas langsamer im Kopf
als sonst. Man hat ja im normalen Leben immer mal Phasen, wo man frustriert ist, wo einen was traurig macht. Das gehört ja auch zum normalen Leben dazu.
Das soll's auch. Das geht auch gar nicht anders. Wie soll man sonst Mensch sein? Nur sollten die vielleicht einen Grund haben.
Wie unterscheidest du das, ob du jetzt normal traurig bist?
Normale Traurigkeit ist ganz, ganz anders. Deswegen bin es auch mittlerweile so leid, über Depressionen zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, selbst als Betroffene, selbst als Schriftstellerin, die mit Worten ihr Geld verdienen, kann ich es selbst mit meinem Vater nicht richtig begreiflich machen. Und der gibt sich wirklich Mühe, das zu verstehen. Vielleicht kennen manche Leute so ein Nebel, so ein Brain Fog, wie viele bei Corona ihn hatten. Das ist sehr, sehr müde sein, nichts bereitet Freude, alles ist anstrengend, Frustrationsschwelle ist extrem niedrig. All solche Sachen können das sein, aber sie können es auch alle nicht sein. Das ist sehr schwer greifbar.
Ist dir schon mal passiert, dass dir jemand da sagte, komm, es geht dir doch gut, du bist jung, gesund, du hast alle Möglichkeiten, hast schon so viel erreicht, da gibt's doch gar keinen Grund für Depressionen?
Ja, aber ich habe ja nie behauptet, dass es einen Grund gab.
Macht dich das wütend?
Mittlerweile nicht mehr. Nein.
Nee.
Es ist einfach dumm. Man kann auch sagen, du hast so eine Bauchspeicheldrüse, warum hast du denn Diabetes? Mhm. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Trotzdem Diabetes, ändert sich nichts dran. Mhm. Ich würde aber auch gerne wissen, warum. Deswegen lass uns doch Geld in die Forschung stecken. Dann finden wir gemeinsam raus, warum jemand eigentlich sehr glücklich ist mit dem Leben, das sie führt, trotzdem Depressionen haben kann.
Ja.
Ich finde es auch erstaunlich. Ich würde auch gerne Antworten haben.
Und auch, weil es dich nervt, sagst du trotzdem danke, dass du es uns auch nochmal erklärst. Ich weiß auch, dass du das schon oft erklärt hast, aber es haben halt doch noch nicht genug Menschen gehört. Und man lernt doch immer nochmal aus so einer Perspektive, aus so einer persönlichen, noch viel mehr, als wenn man jetzt nur im Lehrbuch oder im Wikipedia-Artikel nachschaut.
Also
danke für deine Arbeit auf jeden Fall
danke.
An der Stelle. Auch als Medizinerin lerne ich von dir. Also auch, obwohl ich schon viele depressive Patienten und auch Freunde und Mitmenschen kennengelernt habe, jeder Mensch ist anders.
Ich glaube, ein wichtiger Teil dieser Aufklärung ist auch, damit Angehörige verstehen, wie man damit umgehen kann.
Mhm. Und als du merktest, da ist irgendwas anders, also was hast du dann gemacht? Also woran merktest du, dass du eine Krankheit hast?
Erstmal lange gar nicht. Bei mir fing es aber auch mit Panikattacken an, die so ziemlich aus dem Nichts kamen, mit 19 oder 18.
Aha.
Und das hat sich dann so ein bisschen verschleppt. Ich glaube, aus so einer Art von Melancholie ist es vielleicht herausgewachsen, aus so einer Teenage-Angst, aber ich kann mich eigentlich nicht richtig an ein Leben ganz ohne erinnern.
Mhm. Panikattacken ist ja nochmal also ganz anderes Thema.
Ja, ja, man denkt, man stirbt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bevor ich das hatte. Und ich dachte, Panikattacke hat was mit Angst zu tun, aber es ist ja wirklich nicht atmen können, Puls geht hoch, schwitzige Hände, Todesangst, die völlig fehlgesteuert ist und sowas. Mhm. Das habe ich aber jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Richtig schlimme Panikattacke hatte ich jetzt, glaube ich, schon 1-2 Jahre nicht mehr.
Und du bist sehr fleißig, warst sehr früh schon sehr erfolgreich. Kann man auch so an Burnout denken? Ist das vielleicht das Gleiche oder ist das ein Modebegriff? Was würdest du sagen?
Ich glaube, Burnout ist ein gutes Vehikel für Menschen, die Angst vor dem Wort Depression haben. Mhm. Ich glaube, gerade in Deutschland, wo man sich eine Depression vielleicht verdienen muss.
Aha.
Ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel geschafft, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Fühlt sich vielleicht für viele besser an, als einfach nur zu sagen, ich weiß nicht warum, ich mache eigentlich nicht viel.
Mhm.
Und wenn es das leistet, wenn es die Hemmschwelle niedrig macht, dann ist es doch legitim.
Mhm. Und hast du dich dann eigentlich jemand anvertraut oder bist du gleich zum Arzt gegangen?
Mit den Panikattacken, ja, ich wollte einen Notruf absetzen, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert.
Hast du Schmerzen gehabt? Oder
ja, ja, richtig Schmerzen, Atemnot, Schwindel, alles so komisch gehört, wirklich unheimlich. Und da hat meine Mutter gesagt, du bist 18, du hast keinen Herzinfarkt, du gehst jetzt zum Psychologen. Und dann hatte sie, glaube ich, mir damals einen Termin ermöglicht.
Okay.
Und da fing das so ein bisschen an. Aber es ist so eine langweilige, lange Geschichte mit diesen Diagnosen und hin und her und wann man wie eingestellt wird, medikamentös oder so. Ich bin auch eingestellt, medikamentös. Ich spreche noch nicht drüber, was, weil ich glaube, das ist nicht hilfreich für andere.
Genau, ist auch individuell.
Ja, genau, weil es sehr individuell ist, ja.
Mhm. Du bist ja immer in der Öffentlichkeit dann gewesen oder viele Jahre schon und alle schauten auf dich als aufstrebende, schöne, kluge Person und dann kommt so ein Hammer. Ist das schwerer, dann krank zu sein? Also hat man da irgendwie Ängste, Sorgen, Schamgefühle? Wird man bedroht, attackiert?
Ach, manche Leute nehmen einen da nicht ernst, aber die habe ich dann vorher selbst nicht ernst genommen, würde ich sagen.
Mhm.
Ansonsten waren die Reaktionen, als ich das erstmal in der Klinik war und einfach nur geschrieben habe, da kam gerade ein Buch raus von mir. Ich musste diese ganzen Pressesachen und sowas halt absagen, weil nachdem das dann raus war, ist so alles abgefallen.
Mhm.
Dann habe ich irgendwie am Anfang hat meine Agentur und mein Verlag immer gesagt, ja, es gab einen familiären Notfall bei ihr. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich bin der familiäre Notfall, ja, weil ich es irgendwie albern finde. Ich habe depressive Figuren und möchte eigentlich, dass es kein Stigma gibt, und das da für mich selbst so zu machen, fand ich dann irgendwie falsch. Und da hatte ich eigentlich wahnsinnig viel gutes Feedback. Also ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich habe es nie bereut. Mhm. Wobei man natürlich nie weiß, weiß nicht, welche Jobs habe ich nicht bekommen, weil Leute irgendwie denken, das können wir ihr nicht zumuten oder sowas.
Mhm. Oder du fällst plötzlich aus, weil du nicht belastbar
genau.
bist.
Ja,
oder
ja,
sowas,
genau.
Ne?
Wobei das wirklich ziemlich selten passiert. Ich ziehe meistens dann noch durch und das geht dann so für eine Stunde und dann...
Dann bist du leer. Sag mal, du warst in der psychiatrischen Klinik, das hört sich ja dann immer so an, ne? So, was erlebt man da? Wie war das für dich?
Ganz am Anfang war ich bei einer privaten, die ich selbst gezahlt habe. Da ging es mir so, so schlecht, dass ich unbedingt sofort was brauchte. Und wie gesagt, da kommt man dann als erstes rein. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie es sich in Psychiatrien anfühlt. Auf einer normalen Station, ich war ja nie auf einer geschlossenen, dafür kann ich nicht sprechen, ist es eigentlich ziemlicher Durchschnitt der Gesellschaft, den man da antrifft. Mhm. Mehr Frauen... Mhm. Aber ich glaube auch, weil Frauen sich eher Hilfe suchen. Mhm. Aber sonst so jedes Alter. Ich habe eine getroffen, die war Prinzessin von irgendwas. Sehr adelig. Und dann hast du irgendwie einen Hartz-IV-Empfängerin daneben. Sehr durchmischt. Mhm. Das finde ich auch interessant, dass es so durchmischt ist. Mhm. Ja, und das war jetzt überall so. War aber jetzt nicht so Shutter Island-mäßig. Nee.
Okay. Also du würdest sagen, das ist nicht so schlimm. Man kann da mal hingehen, wenn man Probleme hat. Man muss sich nicht grausen und man wird nicht in eine Zwangsjacke gesteckt.
Also für mich gab es keine Alternative. Ich wäre wahrscheinlich tot, wenn ich nicht hingegangen wäre, mhm, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Das war meine nächste Frage eigentlich. Hattest du Suizidgedanken?
Ja, ich hatte so wenig Energie, dass ich, wenn ich von meinem Bett aufs Klo wollte, gerobbt bin auf dem Boden. Das war so die schwerste Phase, die ich je hatte. So ist es auch zum Glück schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich hoffe auch, dass
das nie wieder kommt.
Nie wieder kommt. Mhm. Und wo ich da so dankbar war, dass meine Freunde, obwohl ich mich nirgendwo gemeldet haben, über 3 Bundesländer mich wirklich abgeholt haben, ins Auto gehievt haben und in eine Klinik gebracht haben.
Mhm. Ja. Ist das das auch, was dir am meisten geholfen hat in der schweren Zeit? Also die Freunde, das Umfeld, das Soziale, das dich getragen und gestützt hat?
Ich habe Wahnsinn. Ich habe eigentlich die besten Voraussetzungen, muss man wirklich sagen. Sehr sensibles Umfeld, tolle Freunde, tolle Familie. Ich kann es halbwegs gut mit der Arbeit vereinbaren. Mhm. Ich, als Selbstständige ist es, na, ich muss nicht, aber wenn ich nicht muss, dann habe ich halt auch irgendwann kein Geld mehr. Das ist dann so ein bisschen zweischneidig. Aber eigentlich habe ich gute Voraussetzungen und darüber bin ich so dankbar jeden Tag.
Mhm. Heute nimmst du Medikamente, das ja, hast du schon gesagt, und es ist auch unerheblich welche, weil es ja, für jeden Menschen anders
genau,
ist und man auch während eines Krankheitsverlaufs sicherlich auch mal wechselt.
Ja, ich musste auch mal wechseln, das ist ziemlich normal. Das ist ziemlich nerviger an diesen Depressionen, Antidepressiva, an den klassischen ist, dass sie halt mindestens 2 Wochen Anlaufzeit brauchen. Und 2 Wochen sind sehr lang, wenn es einem sehr schlecht geht, mhm, sehr, sehr lang. Und wenn sie dann nicht wirken, braucht das nächste Medikament wieder. Mhm. Und anscheinend weiß auch niemand so ganz genau, warum welches bei dem wirkt und bei der nicht. Scheint immer noch, auch für die Ärzte und Ärztinnen, ein großes Mysterium zu sein.
Stichwort Forschungsbedarf. Es wäre so schön zu wissen, welcher Botenstoff fehlt denn da gerade?
Ja.
Oder was ist denn mit der Darmflora
ja,
nicht in Ordnung?
Es wäre einfach so viel einfacher, ne? Aber mhm, psychische Probleme sind vielleicht doch etwas komplexer. Das Gehirn ist ein schwieriges Organ.
Ja. Man hat ja teilweise auch Angst vor Antidepressiva. Also zum
ja,
Beispiel die Psychoanalytiker sagen immer, da kommt man gar nicht mehr an die Seele ran.
Das halte ich für ganz großen Quatsch und ganz gefährlich, diese Botschaft. Das, vor allem für Menschen, die schwer depressiv sind, ist das wichtig. Die müssen erstmal Hilfe kriegen, bevor sie an ihre Mutterkomplexe gehen, mhm, um es mal ganz klar zu sagen.
Du spürst also, dass das Medikament dir hilft?
Es war auf einmal so, das weiß ich noch, als ich zum ersten Mal Antidepressiva genommen habe, die haben auch gut gewirkt. Dann, es war alles beige im Prinzip und nur noch von A nach B möglichst schnell kommen, nur noch im Bett sein. Und dann bin ich von meinem damaligen Freund zu mir nach Hause gekommen und ich sehe so einen Lidl-Discounter. Auf einmal war der Lidl nur noch ein Lidl. Es war einfach nur noch ein Laden. Und die Straße war noch eine Straße und die Leute, die mir entgegen, es war alles auf einmal so normal.
Aha.
Als wäre so ein Filter ein bisschen weg gewesen. Es verändert bei mir nicht krass die Persönlichkeit, es nimmt die Spitzen halt ein bisschen weg, von oben und von unten.
Aha.
Dieses panische Beobachten von allem, dieses, auf einmal konnte ich denken, so, ah, diese Limo schmeckt eigentlich ganz geil. Oder was wäre, wenn ich jetzt einfach spontan eine Freundin anrufe? Und es waren so keine abstrusen Gedanken mehr, sondern mhm, halt normale.
Jetzt sagt man auch, man wird plötzlich wieder aktiviert Und dann würde erstmal das Suizidrisiko auch steigen.
Das sagen viele, das stimmt auch, genau. Ich habe es nicht so krass erfahren, aber es ist schon gut, wenn man, oder für mich war es gut, dass ich in der Klinik eingestellt wurde. Mhm. Und, man kann es auch mit anderen Medikamenten ein bisschen abfedern und sowas. Da gibt es schon Möglichkeiten.
Wir haben am Anfang dieser Folge eine Triggerwarnung. Mhm. Was triggert dich denn? Oder gibt es sowas überhaupt? Also wäre für dich das ein Problem, eine Folge wie diese jetzt zu hören, und würde dich das zurückwerfen?
Nein, es kommt aber sehr darauf an. Ich habe ja auch in meinem Buch Ende in Sicht, geht es ja auch um einen depressiven Teenager. Und da habe ich von vielen Leuten gehört, dass es eher geholfen hat. Aber triggern tut mich eigentlich sowas nicht so richtig, nee. Also was ich so ein bisschen triggert, ist, wenn Leute viel über Zwangshandlungen reden. Das ist aber eher eine Marotte als eine Krankheit. Wenn jemand sagt, ich muss immer dreimal das Licht ausmachen, dann muss ich das für ein paar Tage auch nachmachen. Das, ja, ist,
das kennen wir, glaube ich, alle.
Ja, genau, das ist halt einfach nur eine Marotte. Das würde, käme noch am ehesten an Triggern ran, aber sonst fühle ich da echt ein bisschen abgestumpft.
Also du hast keine Warnsignale, die plötzlich kommen, wo du sagst, jetzt muss ich aufpassen, jetzt nehme ich mehr Tabletten oder gehe schnell in Therapie oder so?
Nee, das funktioniert auch so nicht. Aber was ich mache, ist, wenn ich merke, es wird schlimmer, ist Familie, Freunde vorwarnen mittlerweile.
Aha, das heißt, du rufst die an und sagst, ey Leute,
ja,
es kommt wieder
happening.
Was?
Ah,
okay, it's passt happening. Auf mich auf.
Ja, genau.
Und wie reagieren die?
Hilfreich. Es gibt dann, ich habe sehr unterschiedliche Freunde. Es gibt dann die einen, die aktionistisch sind und mir dann irgendwie helfen.
Eine Hühnersuppe kochen?
Ja, oder auch so wichtige Sachen, weil so Steuersachen mir helfen zu erledigen oder mir einen Arzttermin ausmachen oder sowas. Mhm. Und dann gibt's die Fun-Freunde, die irgendwie sagen, komm, wir fahren an den See oder sonst was. Dann gibt's die Menschen, die abfedern können, was irgendwie sonst so anfällt. Sehr, sehr unterschiedlich, aber andersrum, wenn ich gesund bin, bin ich auch diese Stütze für die.
Aha.
Vielleicht nicht unbedingt bei Depressionen, aber mein bester Freund ist schwer krank, hat Amputationen und Spenderniere, Spender, Bauchspeicheldrüse, alles, was so daherkommt. Und deswegen ist es schon so ein sehr enger Kreis mit irgendwie Geben und Nehmen.
Also du kannst auch geben und du hast auch Kraftreserven,
ja,
und
ja,
Bereiche, wo du ganz,
ja,
viel Überfluss hast.
Ja, wenn es gut geht, bin ich sehr, sehr fähiger, sehr glücklicher Mensch. Also Und kann die Sachen, die mich stören, auch ändern und kann auch trotzdem noch traurig sein über Sachen. Aber ich kann das dann richtig empfinden und auf etwas zuordnen. Und das ist nicht einfach nur so ein Schlag vor den Kopf. Das ist ein dumpfes Nicht-Dasein.
Hilft dir das dann auch? Du hast jetzt ganz viele Angebote erzählt, die dir Leute machen, wie sie sich unterstützen. Kommt das auch an? Also kann es dich retten?
Nö, aber es retten ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, allein zu wissen, dass da Leute aufpassen irgendwie und um mich herum sind und so. Und wenn ich die Kraft nicht habe, um irgendwie abends rauszugehen und irgendwie was essen zu gehen oder sowas, dann ist es auch in Ordnung für die. Aber das Angebot steht zumindest. Und manchmal hilft es ja schon ein bisschen, irgendwie rauszukommen. Was leider auch hilft und was ich viel zu wenig mache, ist Sport. Mhm. Das ist leider, das muss ich echt jetzt angehen. Ich mache viel zu wenig Sport und das ist eins der stärksten Antidepressiva.
Das ist so gut, dass du das erwähnst. Das wollte ich dich nämlich fragen. In den Leitlinien stehen ja nicht nur Antidepressiva, sondern da steht tatsächlich sportliche Bewegung.
Unbedingt. Es ist auch tatsächlich so, dass wenn es mir sehr, sehr schlecht geht, dass so Schocksachen helfen, wie zum Beispiel in kalte Seen zu springen oder sowas, kurz wieder im Körper anzukommen. Eisbahnen und so Zeug. Es hilft total. Bei Depressionen habe ich manchmal das Gefühl, mein Bewusstsein ist hier, mein Körper ist da, alles ist nicht so richtig in Sync. Mhm. Und durch diesen Schockmoment ist man auf einmal ganz da, ganz im Moment. Das kann kurzfristig auf jeden Fall helfen. Auch kalt duschen und so Zeug kann
super
helfen.
Super Tipp. Und dann ist ja das Thema Psychotherapie ja auch sinnvoll,
ja,
oder hilft dir das gar nicht? Oder machst du das
doch
nicht?
Doch, das ist schon auch sinnvoll. Es kommt halt total drauf an, welche. Ob das jetzt eine angewandte ist mit ganz viel, wo man irgendwie seine Trigger lernt oder irgendwie Skills lernt. Das ist vor allem bei Angststörungen total sinnvoll. Mhm. Durch Konfrontationstherapie kann man da wahnsinnig viel machen. Tiefenpsychologie ist mir jetzt einfach zu zeitintensiv. Da musst du halt dreimal die Woche hin. Mhm. Also wirklich klassische freudianische Tiefenpsychologie. Und bei Depressionen, die durch etwas getriggert werden, also zum Beispiel durch einen Jobverlust oder durch den Verlust eines Menschen, ist es ganz bestimmt sehr, sehr hilfreich, begleitet zu werden im weitesten Sinne. Mhm.
Und wie ist das mit so Dingen wie Meditation oder Yoga?
Versuche ich immer mal wieder. Viele sagen, es sei sehr gut.
Ja.
Aber ich finde es sehr schwierig, still zu halten. Mhm. Wahrscheinlich wäre es deswegen für mich umso besser. Aber ich glaube, für mich wäre eher, ich muss wirklich rennen. Ich muss wieder laufen und so.
Ja.
Ich so ein bisschen an die Grenzen gehen, Körper spüren. klettern gehen oder irgendwo schwimmen gehen. Ich finde es auch gut, wenn es ein bisschen abenteuerlich ist.
Okay.
Alles, was so ein bisschen alles beschäftigt. Aber das muss man halt unbedingt auch präventiv machen. Mhm. Ne? Mhm. Weil wenn ich dann ganz tief unten bin, dann ist nichts mit Joggen. Mhm. Das bin ich froh, wenn ich zur Küche gehe. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall etwas, in dem ich arbeiten muss.
Ansonsten Vitamin D.
Getestet. Alles fein.
Also nimmst du ein wahrscheinlich?
Meinst du, ich sollte es?
Ich bin Ernährungsmedizinerin. Ja, genau. Bei mir kriegt das jeder Patient. Ich nehme es auch immer selber, um den Spiegel von 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter zu erreichen. Mhm. Als Nahrungsergänzungsmittel ist es oft so, wenn man eine gesunde Niere hat, so 2500 Einheiten Vitamin D3 mit K3 in Kombi.
Okay, Vitamin D, yes. Ja, gut.
Also das wäre halt so noch so ein Gedanke. Deswegen frage ich, also ob du das auch mal so gemacht hast, dass du irgendwie geguckt hast, ob dir Eisen fehlt, wie ist Omega-3-Fettsäuren, wie ist die Schilddrüse, was sagen die B-Vitamine?
Das Allermeiste wurde irgendwann mal gecheckt.
Weil das ja auch wichtig ist, einfach für die Balance und dass alles so funktioniert. Und dann ist ja auch das Glückshormon Serotonin wird ja auch durch Vorstufen, zum Beispiel das Tryptophan gemacht. Also mhm. Man muss wahrscheinlich auch auf seine Eiweißernährung achten und solche Dinge.
Genau, ja, solche Sachen, das stimmt.
Und das Thema Darmflora wird ja auch erforscht, lösliche Ballaststoffe.
Ja, das glaube ich ist auch ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld, Darm und psychische Gesundheit.
Ja, probiotische Bakterien und was da so gibt.
Ja, also es ist vielleicht auch als Appell für alle, die irgendwie vermuten, dass sie unter einer Depression leiden, dass man lieber erst alles messen, alles checken, überprüfen, ob nicht vielleicht tatsächlich Sport hilft, aber auf keinen Fall sagen, geh doch mal raus, mach Sport, dann ist die Depression weg. Ja. Dem ist nämlich nicht so. Also erst feinjustieren das Leben, bevor man dann irgendwie stufenweise zur Medikation geht.
Und hast du das Gefühl, dass die Ernährung bei dir eine Rolle spielt?
Also ich habe auch Phasen, wo ich schlecht esse. Ich esse vor allem vegetarisch. Vielleicht bin ich auch ein bisschen stumpf und unsensibel. Aber ich merke so leichte Veränderungen in meinem Körper, merke ich irgendwie nicht. Also ich rauche jetzt viel weniger. Ich habe immer sehr viel geraucht. Mhm. Jetzt rauche ich nur noch so einmal am Tag.
War das schwer?
Nee, das ging eigentlich.
Wie sieht's aus mit Alkohol?
Trinke ich. Aber auch jetzt nicht viel.
Und geht mit den Medikamenten zusammen?
Ja, solche Mengen sowieso nicht. Ist am Wochenende draußen mit Freunden irgendwie. Aber ich habe kein Medikament, mit dem das dann irgendwie gefährlich werden könnte oder sowas. Das gibt's auch, muss man aufpassen. Ich glaube gerade so Benzodiazepine und sowas, da kann man so Atemdepressionen und unschönes Zeug bekommen.
Also am besten einmal mit dem Psychiater drüber sprechen.
Ja, oder halt lassen.
Ja,
oder das halt geht
lassen.
Auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist auch schwierig. Man möchte ja auch irgendwie das normale Leben aufrechterhalten. Man möchte ein bisschen denken, dass man auch ein Mensch sein kann, der sich mit anderen Freunden trifft. Man möchte auch derjenige sein, der nicht Sport machen muss, der nicht auf jede Ernährung achten muss, nur um normal zu sein. Ich glaube, man braucht ein bisschen auch dieses Gefühl von Normalität und auch von Unsinn machen, sich auch von schlecht ernähren an einem Tag und sowas. Man kann schnell neurotisch werden, weil es so viele Faktoren gibt, die irgendwie damit zu tun haben könnten. Und das ist dann auch so ein negativer Stress, den ich mir auch gerne mache mit irgendwie, hättest du das nicht, hättest du das, aber ja.
Kannst du nochmal über die Bedeutung von Schlaf sprechen für dich? Also wie geht's dir während depressiver Episoden? Wie arbeitest du mit deinem Schlaf?
Ich schlafe sehr schlecht im Moment. Und dann zum Beispiel heute stotter ich etwas. Es fällt dir gar nicht so auf, mir fällt es sehr auf.
Ich finde, dass wir beide ja über ein Thema reden, was auch schwierig ist. Da kann es einem auch manchmal vielleicht einfach...
Nee, daran liegt es nicht, dass es einfach mit wenig Schlaf. Das sind so Mini-Epilepsien oder sowas. Keine Ahnung.
Also man kann dir sehr gut zuhören, das gut. Kann ich dir schon mal bescheinigen. Gut. Du hast einen Roman geschrieben, Ende in Sicht. Da geht es auch unter anderem um Depressionen und Suizid. Mhm. Und jetzt ist die Frage, hat das Schreiben dir auch so einen therapeutischen Effekt gegeben?
Schreiben kann einen sehr guten therapeutischen Effekt haben, aber nicht, wenn man veröffentlicht. Also ich glaube, sowas wie meine Tage zu notieren, irgendwie wie war es heute, wie war es gestern, wie war es vorgestern, kann auch nur ein Satz sein, aber kurz Resümee ziehen, muss jetzt nicht gleich das Dankbarkeitstagebuch sein, kann auch einfach nur sein, heute immerhin Wäsche gewaschen. Aber irgendwas zu notieren, manchmal eben auch länger mit sich selbst im Dialog zu sein, hilft mir sehr. Aber Schreiben für Veröffentlichung gar nicht, das ist für mich eher Stress.
Aha. Und in den Büchern einer Autorin, eines Autors, findet man ja doch auch immer ein bisschen was von der Persönlichkeit der Person, die das schreibt. Ist das bei dir dann auch so? Also, dass man da Ronja findet in deinen Büchern oder hat das gar nichts mit dir zu tun?
Mein guter Freund und Schriftstellerkollege Benedikt Wells hat mal gesagt, alles empfunden, aber alles erfunden. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich könnte gar nicht genau sagen, was...
Toller Spruch.
Ja, genau. Aber denke ich jedes Mal dran. Und das ist sicherlich so. Die eigenen Erfahrungen fließen mit rein. Aber dieses Buch zum Beispiel war null autobiografisch. Also die Szenen, die da drin passiert sind, sind mir nicht passiert, aber die Gefühle, die da drin geschildert sind, habe ich bestimmt zum großen Teil auch schon mal erlebt. Mhm. Ohne das unbedingt ganz genau zu wissen, wann das war oder wie das war.
Was wäre denn dein Wunsch an uns Ärzte, wenn wir Patienten haben, die Reihen schreiben in die Anamnese, also in die Vorgeschichte, sie haben Depressionen. Wie geht man mit diesen Patienten um? Müssen wir was beachten, auch wenn wir jetzt keine Psychiater sind?
Ich finde gerade, wenn man eine hausärztliche Praxis hat, ein Register zu haben mit Adressen, die man anrufen kann oder das vielleicht sogar für einen machen. Das hat mein sehr toller Hausarzt einmal für mich gemacht, hat für mich rumtelefoniert, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Mhm. Sehr, sehr, sehr toller Arzt. Muss man mal Glück haben. Alle Hilfestellungen einfach zeigen, zu zeigen, hier kann man anrufen, hier kann man das machen. Und wenn ich schon mit einer Depression ankomme und das schon in die Anamnese schreiben, dann muss man es, glaube ich, nicht groß, wenn die jetzt beim Orthopäden sind, nicht groß erwähnen.
Mhm. Fällt mir manchmal schwer, mit Patienten, die die Diagnose haben, habe ich das Gefühl, angemessen umzugehen, weil ich nicht so weiß.
Klar, ich würde einfach sagen, hier steht auf dem Anamnesebogen Depression, geht es Ihnen dahingehend im Moment gut oder schlecht? Was sind Ihre häufigsten Symptome? Irgendwie Schlaflosigkeit, whatever irgendwie das ist. Und wenn Sie sagen, gerade ist okay, dann sagen, das ist doch sehr gut, dann schauen wir uns was anderes an. Wenn man sagt ja, dann fragen, ob man in einer entsprechenden Behandlung ist. Oder die halt bereitstellen.
Mhm.
Aber ansonsten normal behandeln. Je normaler man tut, desto normaler wird es, das Ganze.
Wir haben am Anfang über das Thema Lachen und Humor quasi gesprochen. Mhm. Ich habe festgestellt, dass du total humorvoll bist und lachst und vielleicht ja das Vorurteil besteht, dass man als Depressiver das nicht tut. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Aggression? Wie viel Aggression steckt denn in der Depression?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Depression ist, glaube ich, eine Aggression nach innen gerichtet, würde ich sagen. Mhm. Bei vielen Leuten ist es sehr selbstdestruktiv, Substanzmissbrauch oder Selbsthassgedanken. All das ist ja eigentlich eine nach innen gerichtete Aggression.
Mhm.
Und ich glaube, eine nach außen gerichtete Aggression, also ein cholerischer Phänotyp von dem Ganzen gibt es natürlich auch. Das habe ich zum Glück nicht so sehr, weil sonst wären meine Freunde vielleicht nicht mehr so sehr an meiner Seite.
Was möchtest du denn den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, die das jetzt gesehen haben, die vielleicht selber von einer Depression betroffen sind oder jemanden kennen?
Depression ist eine Volkskrankheit, das muss erkannt werden von allen, es muss anerkannt werden von allen und es muss behandelt werden von allen und für alle möglich sein. Wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, der krank ist, sollte man signalisieren, dass man da ist, an allererster Stelle. Und vielleicht wirklich mit praktischen Sachen helfen. Weil oft hilft das auch nicht und die wollen nicht lange reden oder sowas, aber die haben total Angst, weil sie ihre Steuererklärung nicht hinkriegen oder die Kinder nicht mehr von der Schule abholen können. Praktische Hilfe, finde ich, ist was ganz Einfaches und sehr Sinnvolles, was man anbieten kann.
Mhm.
Und wenn man selber betroffen ist, sich genauso bemerkbar machen. Die meisten Menschen helfen gerne. Die meisten Menschen werden auch gerne um Hilfe gebeten. Deswegen die Scheu ablegen und eben das tun. Wenn es zum Beispiel darum geht, mir geht es sehr, sehr schlecht, ich habe keinen Therapeuten, ich hätte gerne einen, Freundin zu fragen, kannst du mit mir die durchtelefonieren?
Mhm.
Viele Menschen, die meisten Menschen helfen gerne. Das glaubt man sich nur selbst nicht in dem Moment.
Ja, danke für diese positive Nachricht. Also etwas tun können ist immer sehr hilfreich. Also ich habe viel von dir gelernt. Ich hoffe auch alle, die jetzt zugeschaut haben. Danke, dass du so offen bist, so mutig bist, so stark bist. Eine sehr beeindruckende Frau.
Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb.
Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Und ansonsten erscheint die nächste Folge in einem Monat. Um uns nicht zu verpassen, folge uns gerne in deiner Podcast-App. Und wenn du Anregungen, Fragen, Kritik hast, dann nutze doch unsere E-Mail-Adresse podcast@tk.de oder geh auf die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, eure Yael Adler.